ARD.
Würden wir nichts tun, sind wir schwach, machen wir zu viel, also gehen wir zu aggressiv vor, gelten wir als der angefangen hat und damit Aggressor.
Das sagt Helge Adrians, Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er äußert sich zu den Provokationen Russlands der letzten Wochen. Und auch am Wochenende hat es wieder einen Vorfall gegeben.
Diesmal im deutschen Luftraum.
Bundesverteidigungsminister Pistorius warnt vor einer Eskalationsfalle.
Die rund 50 Schiffe der Gaza-Hilfsflotte sollen heute Nacht mit Drohnen und Blendgranaten angegriffen worden sein.
Und immer mehr Länder protestieren gegen eine Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest.
Hallo, ich bin Katharina Jetter.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 24. September um 16.30 Uhr. Ja, gerade kam die Meldung rein, dass ein russisches Militärflugzeug in der Ostsee eine Fregatte der deutschen Marine überflogen hat. Das hat Verteidigungsminister Pistorius mitgeteilt.
Ja, nach Informationen der deutschen Presseagentur wurde die Fregatte Hamburg überflogen, die derzeit an der laufenden NATO-Übung Neptune Strike beteiligt ist. Es handelte sich demnach um 2 Überflüge kurz vor und am vergangenen Wochenende. Verteidigungsminister Pistorius stellte den Vorfall im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.
Russland provoziert also die NATO mit Drohnen, aber auch Flugzeugen, die scheinbar zufällig in die Nachbarländer geraten, oder die Vorfälle werden dann im Anschluss komplett abgestritten. Und auch in Schweden schaut man mit Sorge auf die Entwicklung. Paul Jonsson, Schwedens Verteidigungsminister, war auch deshalb gestern nach Berlin gereist. Worum ging es da noch?
Jonsson hat in Berlin mit Pistorius gesprochen. Es ging unter anderem um die deutsch-schwedische Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung, Rüstungskooperationen, die Unterstützung der Ukraine, Aspekte der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU und die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO. Nach dem Treffen hat Pistorius Forderungen nach einem Abschuss russischer Flugzeuge zurückgewiesen, die in den Luftraum der NATO eindringen. Dafür hatte sich ja US-Präsident Trump zuletzt ausgesprochen. Wörtlich sagte Pistorius, leichtfertige Forderungen danach, irgendwas vom Himmel zu holen oder nochmal ein besonderes Zeichen der Stärke zu setzen, helfen gerade am allerwenigsten. Mehr dazu von Mario Kubina.
Stark, aber besonnen, so beschreibt Verteidigungsminister Pistorius beim Besuch seines schwedischen Amtskollegen die Reaktion der NATO auf die Verletzungen von Bündnisluftraum in den letzten Tagen.
Es ist gefährlich, was dort passiert. Und egal, ob es nur eine Provokation ist oder ein Austesten, die Gefahr von Missverständnis ist groß.
Es sei richtig, zur Abwehr beispielsweise Kampfjets aufsteigen zu lassen. Man dürfe aber nicht in eine Eskalationsfalle tappen, wie es der SPD-Politiker mit Blick auf das russische Vorgehen ausdrückt. Im Übrigen sei klar, wer was zu tun hätte, falls ein größerer Drohnenschwarm in deutschen Luftraum eindringen sollte.
Es gibt kein wirkliches Zuständigkeitswirrwarr, wie ich immer vernehme, bis hin zu Satiresendungen.
Allerdings, die Bundeswehr ist nach jetzigem Stand nur zuständig, wenn Drohnen über Kasernen oder anderen militärischen Anlagen gesichtet werden. Sonst wären die Polizeien des Bundes oder der Länder gefragt. Die Bundeswehr soll hier mehr Möglichkeiten bekommen, aber eine Gesetzesänderung dazu steht noch aus. Um die Verteidigungsfähigkeit beider Länder zu stärken, wollen Deutschland und Schweden ihre Rüstungszusammenarbeit ausbauen. Schon jetzt gibt es gemeinsame Projekte, zum Beispiel beim Kauf von Luftverteidigungssystemen oder von Spezialfahrzeugen, die sowohl im Schnee als auch in wüstenähnlichen Gegenden vorankommen.
Schweden und Deutschland wollen also künftig militärisch mehr zusammenarbeiten, und das gilt wohl auch für die meisten Länder in der NATO, die sich gestern bei einem Treffen des NATO-Rates auch entsprechend geäußert haben.
Ja, die NATO, die ringt um eine gemeinsame Strategie, und um sich angemessen wehren zu können, ist es wichtig, die Motive des Provokateurs zu kennen. Das hat Helge Adrians heute im Deutschlandfunk gesagt. Er ist Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Adrians ist außerdem Fregattenkapitän. Und er hat die Motive Russlands so erklärt.
Drei Dinge. Erstens, testen Sie Ihre Reaktionsfähigkeit, politisch wie militärisch. Zweitens, man möchte die öffentliche Meinung beeinflussen, nämlich zugunsten der eigenen Sichtweisen und Forderungen. Das, was ich eben schon gesagt habe, siegen ohne kämpfen zu müssen. Und drittens, das Herbeiführen eines Dilemmas. Würden wir nichts tun, sind wir schwach, machen wir zu viel, also gehen wir zu aggressiv vor, gelten wir als der, der angefangen hat und damit Aggressor.
Das ist also das Dilemma. Reagiert die NATO nicht auf die Provokation, gilt sie als schwach? Reagiert sie hart, könnte Putin eine Eskalation als Vorwand nehmen, um ein NATO-Land anzugreifen. Aber wie wahrscheinlich ist das? Dazu nochmal der Sicherheitsexperte Helge Adrians.
Theoretisch ist das denkbar, praktisch gibt es dafür aber momentan keine Anzeichen. Putin ist zwar sehr, sehr stark vom Seeweg durch die Ostsee abhängig, den die NATO-Staaten leicht unterbinden können für die russischen Tanker, die zum Beispiel nach Ust-Luga fahren wollen. Des Weiteren sind die russischen Landstreitkräfte stark in der Ukraine gebunden. Das heißt, es gäbe aufgrund der Punkte, die wir beobachten können, mehr Nachteile für Russland als Vorteile, zumindest wenn man von klassischen Szenarien ausgeht. Im Bereich der Informationskriegführung, wie gesagt, werden wahrscheinlich die Provokationen weitergehen, um diese drei genannten Punkte fortzuführen und damit die NATO international bloßzustellen.
Und es gab heute noch die Meldung, dass Russland die Mehrwertsteuer erhöhen will. Wie kommt es zu dem Schritt? Die russische Regierung hatte ja eigentlich Steuererhöhungen bis 2030 ausgeschlossen. Das war ja sogar ein Wahlversprechen von Putin.
Der Kreml begründet die Erhöhung damit, dass Verteidigung und Sicherheit jetzt strategische Priorität haben. Für den Haushalt 26 plant das Finanzministerium in Moskau eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 20% auf 22%. Schon im laufenden russischen Haushalt 2025 machen Militär und Sicherheit Berechnungen zufolge etwa 40% aller staatlichen Ausgaben aus. Und das ist ein historischer Rekordwert.
Dann lass uns mal auf die Lage im Nahen Osten schauen. Im Mittelmeer ist ja gerade eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen unterwegs. Das sind rund 50 Boote, die sich zurzeit in der Nähe von Kreta befinden. Und an Bord sind hunderte Aktivisten, Prominente, Anwälte und auch Greta Thunberg. Und diese Schiffe sind heute Nacht nach Angaben der Aktivisten mit Drohnen und Blendgranaten angegriffen worden. Die Menschen an Bord machen Israel für die Angriffe verantwortlich. Wie ist da der aktuelle Stand?
Italien schickt jetzt eine Fregatte in die Region. Das Schiff der italienischen Marine soll bei etwaigen Rettungsaktionen helfen. Nach Angaben einer Sprecherin an Bord wurden bei den Angriffen mindestens 2 Schiffe beschädigt, aber niemand verletzt. Die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtet allerdings, ein Patrouillenboot der europäischen Grenzschutzagentur Frontex habe keine Schäden festgestellt. Italiens Verteidigungsminister Crosetto hat die Angriffe allgemein aufs Schärfste verurteilt, machte aber niemanden dafür verantwortlich. Und an Bord befinden sich auch 2 Abgeordnete von Italiens linker Opposition.
Gibt's da jetzt Reaktionen aus Israel zu?
Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums bekräftigte, Israel werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um eine Einfahrt der Flotte ins Kampfgebiet zu verhindern.
Ja, die Kritik an Israel wegen seines Vorgehens im Gazastreifen wird ja immer größer. Israel soll wegen seiner militärischen Härte dort nach einer Forderung mehrerer vom UN-Menschenrechtsrat bestellten Experten von der Teilnahme an internationalen Fußballveranstaltungen ausgeschlossen werden. Wie konkret ist denn das?
Die Experten haben den Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußballunion UEFA aufgerufen, entsprechende Schritte vorzunehmen. Und das sei ihrer Auffassung nach als Reaktion auf Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, wo ja hunderttausende Zivilisten auf der Flucht sind, eben nötig. Und der Sport dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass alles beim Alten sei. Das teilten die Berichterstatter mit. Sportverbände dürfen bei schweren Menschenrechtsverletzungen nicht wegsehen, schreiben sie.
Und wie hat Israel hier reagiert?
Israel weist sämtliche Vorwürfe im Rahmen des UN-Menschenrechtsrates stets zurück. Das Land wirft dem Rat und seinen Berichterstattern vor, gegen Israel voreingenommen zu sein.
Und was sagt das Internationale Olympische Komitee dazu?
Das IOC hatte Sanktionen gegen Israel schon letzte Woche abgelehnt. Es gebe keinen Verstoß gegen die Olympische Charta, hieß es.
Ja, das nächste Thema ist so ähnlich. Der ESC, der Eurovision Song Contest, steht vor seiner vielleicht größten Zerreißprobe. Dabei steht im nächsten Mai in Wien die 70. Ausgabe dieses weltgrößten Musikwettbewerbs an. Was ja eigentlich ein Grund zum Feiern wäre, doch gegen die Teilnahme, wieder Israels gibt es auch hier Protest wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen.
Ja, das war auch schon bei den letzten beiden ISCs in Malmö und Basel so. Aber die Kritik an der israelischen Teilnahme, das muss man sagen, ist sehr viel lauter geworden. Diesmal gibt es Boykottdrohungen für den Fall, dass Israel mitmacht. Und das gleich von mehreren Staaten. Spanien, Irland, den Niederlanden, Island und Slowenien und weitere Länder, die denken drüber nach. Daniel Kehler, der berichtet für den NDR regelmäßig über den ESC, verfolgt auch die Entwicklung jetzt. Meine Kollegin Ulrike Heckmann hat ihn heute im Interview gefragt, was aus Deutschland dazu zu hören ist.
Ja, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zum Beispiel von der CDU hat sich am Wochenende dazu geäußert und dabei nach vorn gestellt, dass der ESC ja einen völkerverbindenden Charakter haben sollte. Und durch diese Debatte rund um die Teilnahme Israels und auch einen möglichen Boykott jetzt sei dieser Grundgedanke auf den Kopf gestellt. Wer Israel ausschließt, würde aus dem ESC ein Tribunal machen, sagt er. Sein Parteikollege Steffen Bilger, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, der geht noch einen Schritt weiter. Gegenüber RTL und NTV hat er sogar dafür plädiert, dass falls Israel am Ende nicht mitmachen dürfe beim ESC, sollte auch Deutschland sich vom Song Contest zurückziehen.
Bisher ist das nicht der Fall. Aus Deutschland kommt auch viel Geld für den ESC. Was sagen denn andere, die anderen großen Geldgeberstaaten vor allem?
Ja, zum Beispiel gab es im Mai bereits eine Äußerung von Spaniens Ministerpräsident Sanchez. Er ist klar dagegen, dass Israel weiter am ESC teilnimmt. Dementsprechend hat das spanische Fernsehen auch schon angekündigt, weil sich auch der Kulturminister entsprechend geäußert hat und auch verschiedene Gremien innerhalb des Fernsehsenders, die da entsprechend sich äußern, heißt es, wenn Israel 26 dabei ist, dann ziehen auch wir uns zurück als spanischer Sender. Und das ist, Sie sagen es, ein in der Tat wichtiges Signal, denn Spanien gehört zu den großen Geldgebern, die den ESC möglich machen letztlich. Ein anderer großer Geldgeber ist Frankreich. Hier ist die Stimmung aber eine andere. Präsident Macron wurde gerade vor ein paar Tagen im israelischen Fernsehsender Channel 12 explizit auch auf den ESC angesprochen. Und er sagt, Sanktionen zum Beispiel gegen einzelne Personen, die etwa auf israelischer Seite in den Krieg in Gaza involviert sind, ja, Sanktionen aber gegen Menschen, die bei Sportevents oder auch dem ESC mitmachen wollen, erteilte eine Absage.
Ich bin nicht für einen Boykott. Ich möchte mich mit Israel austauschen. Und ich finde, Israel war das erste Opfer des 7. Oktober. Deshalb spreche ich mich nie für einen Boykott aus.
Also man kann wirklich sagen, die Debatte rund um den ESC ist wirklich in den höchsten Rängen der europäischen Politik angekommen. Und ich glaube, so groß war die politische Diskussion um den ESC noch nie.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.